Ja, Vater im Himmel, allmächtiger Gott, danke, Papa, dass wir so in deiner Gegenwart sein dürfen heute Morgen. Ich danke, dass du einfach da bist, Herr. Ich danke, dass du, dass du wirklich unser Leben, unser Herzen berührst, Herr, und dass du Dinge vorbereitet hast heute Morgen, Herr. Und ich bete, Herr, dass uns es leicht fällt, das zu erfassen, zu ergreifen, was du für heute, unser Leben für heute Morgen hast. Und dass du, Herr, dass du einfach das tun kannst, was du tun möchtest. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du so da bist. Und danke für deine Präsenz, danke für deine Gegenwart. Und danke, dass du Menschen heute Morgen einfach berühren wirst, heilen wirst, retten wirst. Dass du das, was du tun willst, tun wirst. Wir wollen dir echt da die komplette Kontrolle geben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ihr seid so weit weg irgendwie. Ich bin hier so ein bisschen auf dem Turm heute, aber okay, kriegen wir hin. Ja, ich möchte heute über das Thema, wo ich vorletztes Mal angefangen habe, weitermachen. Und zwar, es ist so einfach, Jesus zu vertrauen. Darüber möchte ich sprechen. Und es ist wirklich einfach. Und ich möchte dich bitten, dass du das, was du heute hörst an Wort Gottes, der Bibel, dass du sagst, hey, das gilt für mich. Manchmal habe ich das Gefühl, das lesen wir heute zum allerersten Mal, weil wenn ich unser Leben oder mein Leben anschaue, leben wir das oft gar nicht, was Jesus hier zu uns sagt, zu seinen Jüngern und zu dich und zu dir und zu mir auch sagt. Und deswegen nimm das neu für dein Leben und sag, Jesus, es ist so einfach, ich will dir da vertrauen, ich will das erleben und ich will darin gehen. Genau. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht vom 21.06. die Predigt nochmal anzuhören, weil das ist sozusagen heute eine Fortsetzung von dem. Und ja, es ist eigentlich so einfach, Jesus zu vertrauen im richtigen Moment. Wir hatten am Dienstagabend komme ich nach Hause um 18 Uhr und im HW-Raum, der stand unter Wasser und dann bin ich in den Keller gegangen und da war noch mehr Wasser. Und ja, Wasserschaden, ne? Und ich dachte, nein. Und was machst du dann? Erstmal abdrehen natürlich und keine Ahnung. Und dann habe ich gebetet, und ich dachte, oh Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt? Vor allem den HW-Raum, das Bad haben wir vor 7 Monaten neu gemacht. Das war alles unter Wasser, ne? Und ich dachte, nein. Und ich habe einmal gesagt, Jesus, und du wirst mir helfen. Und ne, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Und am nächsten Tag kam dann ein Trockensinspekteur und auch, ich habe dann gleich meinen Klempner, wollte ich gerade sagen, Heizungsbau des Vertrauens angerufen. Der kam auch, der ist auch Christ, ein toller Bruder, Günther heißt er. Und dann wir geguckt. Ich sage, das kann nur hier und hier sein, Günther. Wir müssen jetzt schauen, wir müssen den Fehler finden, weil wenn du Wasserschaden hast, kannst du kein Wasser mehr aufdrehen. Hast du kein Wasser mehr im Haus. Und wenn du kein Wasser mehr hast, kannst du keine Klo mehr machen, du hast gar nichts mehr. Es ist so wie in Afrika, ne? Du musst dann irgendwo draußen hingehen und kannst dann Wasser aus der Flasche trinken und Zähne putzen. Und dann war es wirklich so, dass wir den primären Fehler an dem Morgen, dann am Mittwochmorgen gefunden haben. Und dass wir erstmal reparieren konnten und dass wir wieder Wasser hatten, so, ne? Der Schaden ist zwar trotzdem da, aber es ist so einfach. Wir müssen Jesus immer wieder vertrauen, in jeder Situation. Selbst wenn du denkst, jetzt bricht die Welt zusammen, er hat immer den Ausweg. Und das möchte ich dir heute Morgen einfach sagen. Genau. Ich möchte, bevor ich jetzt einsteige, ganz kurz, das haben wir letzten Sonntag auch schon gehört, der Ralf hat das kurz erwähnt. Und davor habe ich das auch schon mal gesagt. Ich möchte heute mit euch Johannes 14 anschauen. Und wichtig ist die Kapitel 13 bis 17 im Johannesevangelium, dass du sie mal zu Hause liest. Weil es ist ganz wichtig, weil das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt, bevor er diese Welt verlässt, bevor er gefangen genommen wird, gefoltert wird, am Kreuz stirbt, am dritten Tag aufsteht, dann sich verherrlicht zeigt und dann zum Vater in Himmelfahrt zurückgeht. Und diese letzten Kapitel sind so elementar wichtig für dein Leben und für mein Leben. Und manchmal habe ich das Gefühl, ja, das habe ich zwar schon gelesen, aber ich möchte das erleben, ich möchte das ergreifen, ich möchte darin gehen. Und Jesus, er spricht zu seinen Jüngern, zum Beispiel im Kapitel 13, da wäscht er seinen Jüngern die Füße und er sagt, hey, wahre Größe ist, dem anderen zu dienen, ja, den anderen höher zu achten. Und er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, er sagt, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe, Kapitel 13. Kapitel 14 sagt Jesus dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir werden heute in einem kurzen Video sehen, dass er wirklich der Weg zum Vater ist. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Und das sagt er hier. Und die Jünger wissen gar nicht, wow, was passiert hier so, ne? Kapitel 15 ist dann, dass Jesus sagt, der Papa, der Vater im Himmel ist der Weingärtner. Und er sagt, Jesus, ich bin der Weinstock. Und er sagt, du und ich, ihr seid die Reben. Und Er sagt, wenn ihr an mir dran bleibt, wenn ihr nah an mir bleibt, werdet ihr Frucht bringen. Und der Vater wird ja auch diesen Weinstock, also die Reben, beschneiden, damit sie mehr Frucht bringen. Das ist Kapitel 15. Und dann Kapitel 16 sagt Jesus, und ich werde euch den Beistand, den Parakletos, den Tröster senden. Und die Jünger wissen gar nicht, worum geht's denn. Und Jesus will uns verlassen und ach du meine Güte. Aber Jesus sagt, ich werde euch den Heiligen Geist, sie wussten gar nicht, was das ist in dem Moment, aber an Pfingsten erleben sie den Heiligen Geist senden. Und jetzt Kapitel 17, und da möchte ich heute mit anfangen, also ich fange quasi ganz hinten heute an. Kapitel 17, da betet Jesus zu seinem Vater, er betet für sich selbst, weil er weiß, er wird bald gefangen genommen, er wird gefoltert werden, er wird gekreuzigt werden, aber er betet auch für die Jünger und für alle Menschen, die durch die Jünger zum Glauben an Jesus kommen werden, also auch für dich und für mich. Das ist voll interessant, ja. Und er betet um Einheit und Bewahrung. Ich lese nochmal ganz kurz Johannes 17 ab Vers 22 vor. Das müsst ihr einfach mal auf euch wirken lassen. Und dann steigen wir in den Bibeltext ein von Johannes 14. Also Johannes 17. Jesus betet hier, kannst du auch die Augen zumachen oder einfach mitlesen, zuhören. Er betet, deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen, sagt Jesus, also er bleibt in uns, in dir, und du bleibst in mir, also der Vater in ihm. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Also er meint uns damit, er meint dich damit und mich. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Das betet Jesus. Und dann betet er weiter, Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Und jetzt kommst, Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ja, die Jünger haben verstanden, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Genauso wie du verstanden hast, dass Jesus der Retter, der Messias ist. Sonst hättest du dein Leben Jesus nicht gegeben. Und wenn du Jesus noch nicht kennst heute, dann wirst du heute erleben, dass Jesus der Retter wirklich ist. Und dann sagt er, und ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Wow, das ist jetzt so, das erweitert unseren Gehirn, sage ich mal, unseren Verstand. Also wir kommen gleich dazu. Jesus und der Vater durch den Heiligen Geist wohnen in uns, obwohl der Vater im Himmel ist, präsent jetzt, und der Herr Jesus zu Rechten des Vaters ist. Trotzdem wohnt er in jedem Gläubigen. Da sprechen wir heute drüber. Und das ist total cool, was wir heute hören werden, was wir ergreifen werden. Genau, ich möchte kurz zurückspringen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und zwar Johannes 14, 19. Da sagt Jesus, also am Anfang ist ein bisschen Bibeltext jetzt, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ja? Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und dann, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus ist im Vater und wir sind in Jesus und er ist in uns. Durch den Geist Gottes, sage ich dazu jetzt. Und das wirst du niemals, habe ich letztes Mal gesagt, das wirst du niemals rational verstehen können, wie das denn funktionieren kann. Das brauchen wir aber auch nicht, sondern ich möchte dich bitten, dass du es im Glauben, im Vertrauen nimmst. Dass es so ist, dass Gott in deinem Leben ist, dass er Wohnung bei dir gemacht hat. So, deswegen vertraue ihm und nimm das Wort so und lebe so. Also nicht aus deiner Kraft, sondern nimm es im Vertrauen. Und das ist so wichtig, dass uns das der Heilige Geist offenbart und aufschließt. Und jetzt geht's weiter, noch ein paar Verse, bevor ich dann sozusagen in die Predigt einsteige. Johannes 14, 21, Jesus sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Ja? Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das heißt, Jesus sagt, ich werde ihn lieben oder sie lieben und mich ihm offenbaren. Und wie sieht diese Liebe aus? Und Judas meldet sich, also nicht Ischariot. Er sagt dann, können wir mal weiterschalten auf 22? Danke. Da spricht Judas, also nicht der Verräter, sondern nicht der Ischariot, sondern er sagt, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Ja, Der fragt erstmal, wieso Jesus den Leuten und nicht uns so, nicht der Welt. Und Jesus antwortet dann hier im Vers 23 nochmal, er wiederholt das eigentlich. Er sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und ganz wichtig, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Verstehst du? Sag mal, danke Herr, dass du bei mir Wohnung gemacht hast. Danke, dass du in mir Wohnung genommen hast. Und Jesus sagt, es geht nicht darum, dass du mich mit deinen Worten liebst, du sagst, ah, lieber Herr Jesus, sondern es geht darum, dass du meine Gebote, meinen Willen tust, letztendlich den Willen des Vaters tust. Ja? Er sagt, wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Das heißt, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir letztendlich sein Wort auch befolgen und entsprechend leben. Und das Ding ist einfach, dass Gott uns in diese Position hineingesetzt hat. In dem Moment, wo du Buße tust, umkehrst und wo du sagst, Herr Jesus, komm mein Leben, rette mich, mach mein Leben neu, ich habe verstanden, was du für mich am Kreuz getan hast. Wenn das echt ist, diese Bekehrung, diese Umkehr, diese Buße zu Gott, dann schenkt Gott dieses Neuwerden, diese Neugeburt. Er gibt seinen Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und die Hoffnung für alle sagt es so, mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und für immer bei ihm oder bei ihr sein. So, das steht hier. Das heißt, er sagt, Jesus sagt letztendlich, die Welt wird das nicht verstehen, aber du wirst mich verstehen. Ich werde mich dir offenbaren. Und meine Gegenwart wird in deinem Leben sichtbar werden. Meine manifestäre Gegenwart wirst du erleben, spüren und sehen. Und letztendlich ist es dadurch, warum kommt Gott in unser Leben und nimmt Wohnung bei uns? Also es ist ja total spektakulär eigentlich. Weil er möchte, dass du seinem Sohn immer ähnlicher wärst und dass du in diesen Dingen, in den Werken, die er vorbereitet hast, wandelst. Der Vater möchte, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und es geht nur, wenn er wirklich in deinem Leben aktiv Dinge tun kann und wenn du es zulässt. Und genau, Jesus sagt, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. So der Herr Jesus oder Gott durch den Heiligen Geist, lese im Neuen Testament, er wohnt in jedem von neuem geborenen Menschen, Gläubigen weltweit. Ja? Obwohl der Vater und der Herr Jesus jetzt im Himmel sind, durch den Heiligen Geist sind sie trotzdem in uns. Das werden wir niemals verstehen, aber das sagt Jesus. Und das ist eigentlich die herrlichste, wunderbarste Realität der Errettung. Ja? Darüber müsste man eigentlich viel mehr predigen. So, ich weiß nicht, das ist die grundsätzliche, eine grundsätzliche, absolut wichtige Wahrheit, über die eigentlich viel zu wenig gepredigt wird. So, dass Gott tatsächlich kommt und Wohnung in uns macht. Das ist ja der Hammer, okay? Weil, denk mal drüber nach, wie das im Alten Bund war, im Alten Testament. Wir werden gleich am Ende der Predigt noch ein Video dazu sehen. Aber denk mal nach, wie das im Alten Testament war, im Alten Bund. So, Gott, der Herr, liebt den Menschen so sehr. Er schafft den Menschen, er hat dich und mich geschaffen, also hat Adam und Eva geschaffen. Die Engel, ja, die waren schon im Himmel, aber er hat dann Menschen gemacht, die sich selbstständig vermehren, weil er wollte ein Gegenüber haben. Er wollte jemanden haben, die ihn freiwillig lieben, die ihm freiwillig begegnen, sozusagen, wenn ich das so ausdrücken darf. Und deswegen, Gott schafft den Menschen nach seinem Ebenbild. Aber der Mensch verpasst es. Der Mensch baut richtig Mist, Adam und Eva. Und Jesus muss kommen und er muss für uns auf diese Welt kommen, am Kreuz sterben und letztendlich diese Versöhnung, dieses Erlösungswerk vollbringen, damit wir Menschen mit Gott, dem Vater, wieder versöhnt werden können. Weil Jesus hat deine Sünde, meine Sünde am Kreuz getragen. Und in dem Moment, wo wir das verstanden haben und das annehmen und uns Gott hingeben, kommt er und nimmt Wohnung in uns. Und das Coole ist, er wohnt in dir. In dir und in dir und in dir, wenn du Jesus kennst. Er wohnt weltweit in allen Gläubigen, jetzt gerade, gleichzeitig. Ja? Du musst nicht an einen bestimmten Ort fahren, sondern Gott wohnt hier auf der Erde in den Gläubigen. Das heißt, bei der Entrückung werden wir entrückt und der Heilige Geist wird auch mit entrückt. Er wird nicht mehr auf der Erde sein. Danach bricht hier das Schlimmste los, was passiert, was man sich vorstellen kann, weil die Gläubigen nicht mehr auf der Erde sind. Ja? Das heißt, er wohnt weltweit in allen Geschwistern. Er wohnt auch in dir und er wohnt auch in der Ortsgemeinde Bremen. Aber nicht hier im Raum, nicht hier auf der Bühne oder irgendwo im Büro oder hinten auf der Bank, sondern er wohnt in dir, er ist in dir. Das heißt, du bist Gemeinde. Wir sind Gemeinde, nicht das Gebäude hier, nicht die Kirche. Das ist ganz wichtig zu verstehen. So, Gott wollte den Menschen immer ganz, ganz nah sein. Versteht ihr? Der Papa möchte dir immer nah sein. Und heute ist er dir noch näher als damals im Alten Testament. Er ist nämlich in dir. Das ist ja revolutionär. Ja? Und wir lesen ja im 1. Mose 3, 8, da war schon der Sündenfall passiert. Also Gott ist Adam und Eva täglich im Paradies im Garten begegnet. Es heißt, der Herr wandelte am Abend, wenn der Tag kühl geworden ist, kam der Herr und ging durch den Garten und er redete mit Adam und Eva von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber stell dir vor, du bist in deinem herrlichen Paradies, in deinem wunderbaren Garten und Gott kommt dich besuchen und er redet mit dir. Ich weiß nicht, wie man das, ich will da auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber Gott hat direkt mit Adam und Eva gesprochen. Dieser Garten war eigentlich der Himmel auf der Erde sozusagen. Es war das Paradies, aber nur, dass Gott eben auf der Erde im Moment war, obwohl er ja eigentlich im Himmel ist. Also ich weiß nicht, wie man das verstehen kann, aber wir lesen es im Wort Gottes. Das heißt, täglich hatten sie diese Begegnung mit Gott. Und dann sagt Gott, ihr dürft von allen Früchten ein bisschen, allen Früchten essen, aber von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem dürft ihr nicht essen. Weil wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben an diesem Tag. Und sie haben nicht verstanden, worum es geht. Und sie leben im völligen Einklang mit Gott. Die Tiere haben sich nicht aneinander gefressen. Der Löwe und der Tiger, die haben miteinander geschmust mit dem Kätzchen oder mit wem auch immer oder mit dem Menschen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war eine völlige Harmonie. Es gab keine Sünde, es gab keinen Tod, keine Krankheit. Und das Coole war, Adam und Eva, sie würden heute noch leben, wenn sie diesen Garten nicht hätten verlassen müssen. Sie würden heute noch leben, die beiden. Die würden hier reinspazieren und sagen, wenn es möglich wäre, moin, da sind wir. Sie würden heute noch leben, aber dann passiert was ganz Schreckliches. Sie essen doch von diesem Baum der Erkenntnis und sie verlieren ihre Unschuld, sag ich mal. Sie sündigen gegen Gott. In dem Moment kommt der Tod, kommt alles das, was Gott eigentlich nicht wollte in ihr Leben oder auf unser Leben, auf die Menschheit. Und sie werden für immer von Gott getrennt. Sie werden auch geistig von Gott getrennt. Und deswegen, ursprünglich waren die beiden, hatten sie ewiges Leben. Warum? Weil laut der Bibel ist es so, dass sich in dem Garten Eden auch ein Baum befand, der Baum des Lebens ist. Und sobald du von diesem Baum isst, hast du ewiges Leben und behältst ewiges Leben. Aber dann sagt Gott, ihr müsst diesen Garten verlassen, weil Gott wollte nicht, dass sie in diesem Zustand, diesem gefallenen Zustand ewig leben. Und sie werden getrennt von Gott. Sie sterben geistig. Und sie werden von diesem Lebensbaum getrennt. Das heißt, Adam und Eva sind irgendwann dann auf dieser Welt gestorben. Genauso wie wir das erleben werden, wenn wir nicht vorher entrückt werden. Ja, das ist interessant. Paulus sagt, er greift das Neue Testament auf. Er sagt im Römer 3, 22, es ist die Gerechtigkeit Gottes. Also es gibt eine Gerechtigkeit oder es gibt eine Möglichkeit, vor Gott gerecht zu bestehen. Und zwar die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben, schreibt er. Und dann sagt er, es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, das, was Gott geplant hatte, hat in Adam und Eva in dem Moment verloren. Und auch du und ich, wir haben es verloren, weil jeder Mensch, der danach geboren worden ist, ist quasi in diesem Urzustand der Sünde geboren worden. Und wir alle brauchen Erlösung. Wir alle brauchen Erlösung. Und was macht Gott? Was macht Gott mit seinem Volk? Er wählt dann irgendwann Abraham und Sarah. Er wählt dann irgendwann das Volk Israel. Mose führt das Volk raus aus Ägypten in die Wüste. Und was macht Gott? Gott, der dich so sehr und mich so sehr liebt, er wollte immer bei uns Menschen sein. Was macht Gott? Gott will natürlich weiterhin bei den Menschen sein, bei den Israeliten, auch in der Wüste. Und obwohl wir gesündigt haben, obwohl der Mensch gesündigt hat und gar nicht zu Gott kommen kann, was macht Gott? Er macht das Nächstbeste. Gott lässt eine Kiste oder ein Zelt, eine Stiftshütte bauen. Er sagt, Mose, das und das müsst ihr machen, genau nach diesen Anweisungen. Und in dieser Stiftshütte, in diesem Zelt gibt es ein Allerheiligstes und da gibt es so eine Kiste, aber eine wundervolle, herrliche Kiste, die Bundeslade. Und da ist die Präsenz Gottes drin. Da ist Gott. Das heißt, Gott sagt, wie kann ich den Menschen am nächsten sein? Ja, indem ich so einen Ort kreiere, wo meine Gegenwart, meine Herrlichkeit ist, in dieser Stiftshütte, mitten in der Wüste. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wenn die dann losgezogen sind, haben sie jedes Mal das ganze Ding abgebaut, sind weitergezogen, ne, bei Nacht mit der Feuersäule, bei Tag mit der Wolkensäule. Und dann hat Gott gesagt, Stopp, Pause. Dann haben sie wieder alles aufgebaut und sind sie 40 Jahre lang im Kreis gelaufen in der Wüste, weil sie eben, naja, Mist gebaut hatten, mussten sie 40 Jahre in der Wüste bleiben, das ist ein anderes Thema. Aber Gott war immer mit ihnen, er war immer mit ihnen, versteht ihr? Er war immer in ihrer Mitte. Gott begibt sich mit seiner Gegenwart und Herrlichkeit in eine Kiste, also in die Bundeslade. Aber trotzdem ist es zeitgleich so, er thront weiterhin im Himmel. Aber seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, seine Präsenz ist dort an diesem Ort, mitten in der Wüste, in dieser Stiftshütte. Und das kannst du nachlesen, wenn du willst, als Hausaufgabe, ein bisschen länger. Zweite Mose, dritte Mose, vierte Mose und im Neuen Testament im Hebräerbrief zum Beispiel. So, jetzt die Frage, ja, wohnte Gott denn in dieser Bundeslade? Nein, eigentlich nicht, kann man fast so sagen. Nein, er wohnte da nicht so wie ein Mensch, wie du und ich in einer Wohnung oder einem Haus wohnen. Aber diese Stiftshütte war ein besonderer Ort der sichtbaren Gegenwart Gottes mitten unter seinem Volk. Ja? Gott sagt nämlich zu Mose, er sagt hier, das ist die Luther-Übersetzung, er sagt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. 2. Mose 25 steht das, 8. Das sagt Gott. Und dann gibt er einen Auftrag, diese Stiftshütte, dieses Zelt der Begegnung, diese Bundeslade, all das herzurichten. Und dann heißt es hier auch noch weiter, da bedeckte, also als das alles hergestellt worden ist und sozusagen die feierlichen, Einweihungsfeuer, okay, das hört sich noch ein bisschen small an. Da heißt es, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, die Herrlichkeit, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, also diese Stiftshütte, das werden wir gleich sehen im Video, und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. 2. Mose 40 steht das. Gott ist überall, er ist überall gegenwärtig, aber seine Herrlichkeit, seine manifestäre Herrlichkeit hat er quasi an diesem Ort gebunden. Sie war dort ganz besonders stark. Und das Volk Israel wusste, Gott ist mitten unter uns. Und trotzdem konnten sie nicht einfach da reinmarschieren und sagen, hallo Gott, da bin ich. Es tut mir leid, Herr, was ich heute getan habe oder gestern. Es funktioniert hier nicht. Du bist tot umgefallen. Ne? Also einmal im Jahr durfte der Hohepriester ins Allerheiligste in diesen Raum reingehen, wo die Bundeslade aufgestellt war. Und es heißt, glaube ich, im Wort Gottes, dass der Raum, ich glaube, dunkel war und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte diesen Raum, wo die Bundeslade war, mit Licht. Das heißt, da war so eine Herrlichkeit, dass man kein Licht brauchte in diesem dunklen Raum, weil Gottes Herrlichkeit diesen Raum erfüllt hat. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester da rein. Einmal im Jahr. Und alles andere musste davor, ne, im Vorhof stattfinden, das sehen wir gleich. Und die Leute konnten da nicht einfach hingehen, aber sie wussten, Gott ist mit uns. Und ihr seht ja im Alten Testament, die Bundeslade, da war die Präsenz Gottes und sie waren gesegnet. Und wer immer diese Bundeslade hatte, war gesegnet. Da gibt es noch andere Geschichten. Ne? Philister klauen die dann und erleben da voll die krassen Sachen und wollen das Ding wieder weggeben, weil sie merken, das gehört den Israeliten, nicht uns. Und immer wo die Bundeslade war, war die Herrlichkeit Gottes. So. Wichtig ist zu verstehen, Gott war nicht in dieser Stiftshütte eingesperrt, ja? Sondern er war im Himmel, er thront im Himmel, immer, nach wie vor noch. Aber diese Stiftshütte, diese Bundeslade, sie ist ein Zeichen, dass Gott mit seinem Volk durch die Wüste gegangen ist, immer. Er war immer bei ihnen. Und später, als der Tempel gebaut wird, zur Zeit Jesu dann, ist es so, dass er praktisch in diesem Tempel dann im Allerheiligsten ist. Und als Jesus auf die Erde kommt, greift Johannes sogar dieses Bild auf, Johannes, der Evangelist. Er schreibt, und das Wort wohnte unter uns. Habt ihr schon mal diese Stelle gelesen im Johannesevangelium? Das Wort wohnte unter uns. Und da heißt es eigentlich wörtlich, dass er sein Zelt aufschlug. Also die Juden, die Leute, die Griechisch können, die lesen, okay, er schlug sein Zelt auf. Ja, wer ist denn damit gemeint? Ja, Jesus. Jesus kam auf die Erde und er wohnte mitten unter uns. Er hat sein Zelt aufgeschlagen. Und alle, die ein bisschen Grips im Kopf haben, denken, wow, das gab es doch schon mal im Alten Testament. Da gab es auch so ein Zelt. Und da war auch die Herrlichkeit Gottes, die Stiftshütte. Und jetzt kommt Jesus und er sagte, und er wohnte unter ihnen, er wohnte unter uns. Das ist genau das Gleiche. dass er sein Zelt aufschlug, seine Präsenz, seine Gegenwart. Und Jesus konnte mich anfassen. So, und heute, der Herr wohnt nicht mehr in einem Zelt, er ist auch nicht mehr in einer Kiste, er ist nicht mehr in einem Gebäude, er ist im Himmel, aber er wohnt in allen Heiligen, quasi allen Glaubenden auf dieser Welt durch den Heiligen Geist, durch seinen guten Heiligen Geist. Und überleg dir mal, was das bedeutet. Was das bedeutet oder was das implementiert, dass Gott in deinem Leben in dir drin ist. Hä? Und jetzt sagst du, jetzt schaust du auf dein Gefühl, auf deine Erfahrung und sagst, Aber das Problem ist, glaube ich, dass wir das, was wir gerade gelesen haben, was Jesus sagt, oft gar nicht, ich sage das immer ganz hart jetzt ein bisschen für mich, ich kann so von mir sprechen, dass wir das nicht glauben, nicht für uns nehmen. Dass wir gar nicht so leben und gar nicht so wandeln, wie er das sagt, der Herr. Und deswegen, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass der Herr in uns wohnt, in seinem Leben, dann ist ja logisch, dass du es auch nicht erleben wirst. Weil dann lebst du nämlich dein Leben, dann machst du dein Ding, dann betrübst du den Heiligen Geist, er zieht sich zurück und dann wundern wir uns, warum wir so kraftlos und rastlos und so sind, wie wir sind. Aber Jesus sagt, ich habe Wohnung in dir genommen. In dir. Obwohl ich ja gar nicht würdig bin und du auch nicht. Nein, sind wir auch nicht, aber durch sein Blut bist du reingewaschen und er wohnt in dir. Er wohnt in dir, er ist dir ganz, ganz nah, weil er dich lieb hat, weil er der Vater, der allmächtige Gott im Himmel ist. Und das verändert total unser Gottesbild eigentlich. Gott ist nicht irgendwo, sondern er ist zwar im Himmel, aber präsent durch seinen Geist wohnt er in dir. Er hat Wohnung in dir genommen. Und damit ihr es besser versteht, will ich euch ein kurzes Video zeigen. Das geht 9 Minuten. Da sehen wir einmal ganz kurz, ich gehe zur Seite, könnt ihr abspielen, wenn ihr wollt. Und zwar, wie die Stiftshütte damals aufgebaut war. Und dann sage ich noch ein paar Sachen, dann kommen wir zum Schluss. Danke, Kevin. Halleluja, yes. Ja, das hat mich so berührt, als ich es gesehen habe, ich muss jetzt auch schon wieder weinen, das hat mich so berührt, dass der Priester wirklich so das Blut über diese Bundeslade ausgebreitet hat und dass dadurch die Sünde des Volkes weggenommen worden ist und dass wir das heute nicht mehr müssen, sondern dass Jesus für uns sein Blut vergossen hat. Und jetzt habt ihr mal ein Bild gesehen oder jetzt habt ihr mal ein bisschen verstanden, was damals im Alten Testament, was die Juden machen mussten und wie wir heute, was wir gerade gesehen und gehört haben, Zugang zu Jesus haben. Und das, was sich in der Stiftshütte wiederfindet, das erleben wir heute auch hier. Und das mit dem Brot, mit dem Wein oder mit dem Blut und so weiter. Und es ist einfach so, dass Gott einfach, denk mal drüber nach, Gott konnte damals nicht zu den Menschen, nicht bei den Menschen einfach sein. Wir konnten nicht einfach zu Gott kommen, aber heute können wir durch Jesus zu Gott kommen. Und nicht nur das, sondern er kommt zu uns, er wohnt in uns. Er wohnt in unserem Leben, er wohnt in unserem Innersten durch den Heiligen Geist. Gott konnte damals die Menschen nicht berühren, weil sie wären tot umgefallen. Genauso ist es auch heute, wenn Gott kommt und du kennst ihn nicht. Wenn Jesus jetzt hier reinkommen würde und wir kennen ihn nicht, wahrscheinlich die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes würde uns so auf den Boden begeben, sozusagen. Und deswegen ist es so, dass Gott einfach diesen Erlösungsplan im Alten Testament schon vorbereitet hat, aber es war nur, sage ich mal, ein Teil, es war nur Stückwerk. Das Vollkommene ist, dass Jesus gekommen ist, unser Hohepriester geworden ist. Und genau. Und was eben auch stark war mit diesem Vorhang, ne? Jesus, ja, er hat ausgerufen, es ist vollbracht am Kreuz. Er ist gestorben. In dem Moment, wo er stirbt, hat Kevin gerade gesagt, reißt der Vorhang von oben nach unten durch. Und wir können zu Gott kommen, wir können in seine Gegenwart kommen. Und zum Schluss ist es so, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, heute auch die letzten Male, dass der Heilige Geist, Entschuldigung, in dein Leben gekommen ist, dass du versiegelt worden bist mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wo du Buße tust, umkehrst zu Jesus, kommt er und schenkt dir seinen Heiligen Geist. Und ich möchte es nochmal lesen und dann, genau, Epheser 1. Epheser 1, ab Vers 13. Und da heißt es, da schreibt Paulus, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, das ist das, was Gott versprochen hat. Er hat dir den Heiligen Geist verheißen, in dem Moment, wo du umkehrst, Buße tust. Und der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Okay, das ist Schlachter 2000, bisschen schwierig zu verstehen, aber was bedeutet das? Gott hat dir seinen Heiligen Geist gegeben, wenn du Jesus Christus kennst. Wenn du umgekehrt bist und das echt war und diese Bekehrung dazu geführt hat, dass Gott dir seinen Heiligen Geist, diese Neugeburt geschenkt hat. Erstens, er gibt dir seinen Heiligen Geist wie so ein Siegel, ja, wie ein Siegel, was auf einem Brief, auf eine Urkunde gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du es kennst, beim Notar wurde es früher oder heute noch gemacht. Da wird so ein Siegel drauf gemacht, also Wachs, ein Siegel, ein Stempel. Und dann ist das bestätigt, dann ist das wirklich diese Urkunde, die ist echt. Oder vom König damals gab es auch sowas. Und so hat Gott dich markiert mit seinem Siegel. Er hat dir quasi ein Siegel aufgedrückt und das ist der Heilige Geist. Das ist das, der Heilige Geist, ne? Und das heißt, du bist sein Kind geworden, du gehörst ihm. Du bist frei. Die Macht der Sünde gibt es nicht mehr in deinem Leben. Das zweite ist, ein versiegeltes Dokument, also so ein Brief oder so ein Schriftstück, ja, war quasi auch im Mittelalter schon, so eine Banderole, was auch immer. Sie war geschützt, ja, sie war eingewickelt. Und da war dann, sage ich mal, dieses Siegel raufgemacht. Und das Gleiche ist auch der Heilige Geist, es ist Gottes Zusage für dein Leben, dass deine Errettung nicht auf deine Werke beruht oder weil du etwas Tolles getan hast oder auch nicht, weil deine Tagesform heute super ist und morgen nicht, sondern es ist seine Garantie, seine Sicherheit, sein Schutz. So, es gibt dir letztendlich die Sicherheit, dass du sein Kind bist, auch wenn deine Gefühle schwanken, auch wenn deine Tagesform sagt, also heute weiß ich auch nicht, wo Gott ist, aber er hat das bestätigt. Und das Dritte ist, der Heilige Geist ist sozusagen ein Unterpfand. Es ist eine Anzahlung der zukünftigen Herrlichkeit. Das bedeutet, Gott hat dir seinen Heiligen Geist schon gegeben als Anteil, damit du weißt, dass du gerettet bist jetzt schon und dass du das, was zum Himmel, was er für dich bereitet hält, empfangen wirst. So, ne? Paulus sagt, das ist der Geist, der Heilige Geist ist Unterpfand unseres Erbes. Das heißt, alles, was Gott dir in Ewigkeit versprochen hat in seinem Wort, beginnt jetzt schon hier, heute, an diesem Tag. Oder ist jetzt schon möglich auf der Erde. Verstehst du? Das ist jetzt schon möglich. Deswegen dürfen wir heute, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir heute schon errettet werden. Es bedeutet, dass wir heute Heilung erleben dürfen. Es bedeutet, dass wir heute Befreiung erleben dürfen. Aber wie empfangen wir das? Indem wir natürlich auch das Wort Gottes nehmen und es für uns glauben, das ist Vertrauen. Dass wir sagen, Herr, heute gehört mir schon das, was du mir versprochen hast. Das heißt, Heilung gehört mir schon. Befreiung gehört mir schon. Und genauso Errettung gehört dir schon. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Errettung ist ganz einfach. Ne? Ja, ich glaube, ich bin gerettet. Ich weiß das irgendwie. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Aber Heilung habe ich auch empfangen. Ja, hast du auch schon empfangen. Das Problem ist oft, dass wir es nicht sofort sehen. Und dann kommen die Gedanken. Und dann kommt der Feind. Und dann sagen wir, naja, okay. Ich will nur sagen, es ist möglich und es steht zur Verfügung, dass die Fülle, die Gott schon hat, auch heute in unserem Leben sichtbar wird. Und deswegen möchte ich dir zum Schluss sagen, du darfst wissen, dass du ein Kind Gottes bist, selbst wenn du dich schwach fühlst. So, der Heilige Geist erinnert dich an das Wort oder an das Wort Gottes. Der Heilige Geist, er überführt dich von Schuld. Der Heilige Geist, er tröstet dich und er ist sozusagen das Siegel in Aktion. Er ist sozusagen das, was Gott dir gegeben hat, dieses Unterpfand der Verheißung. Ja? Und das verändert alles. Das verändert alles in unserem Leben. Das heißt, du bist von Gott versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ja, für alle Ewigkeit. Geschützt. Für alle Ewigkeit bist du geschützt. Und Gott ist mit dir. Und deswegen, ja, ich möchte dich ermutigen, dass du das zu Hause nochmal nachliest. Vor allem im Johannesevangelium. Dass du... Ich glaube, die Anlage ist aus. Die Anlage ist aus, Rosi. Das Mikro brauche ich dann auch nicht. Okay. Okay. Zum Schluss möchte ich dir einfach die Gelegenheit geben. Ich möchte dich bitten, dass du, ich werde mal so zwei Gebete beten. Das erste Gebet ist das, wenn du Jesus heute Morgen noch nicht kennst. Ja? Wenn du Jesus nicht kennst, möchte ich die Gelegenheit geben, dass du Jesus heute einfach, dass du zu ihm kommst, dass du mit Gott versöhnt wirst. Und das kann man, indem man einfach sein Herz öffnet und im Glauben einfach durch ein Gebet zum Beispiel, was ich jetzt beten möchte mit dir, kannst du zu Gott kommen und das für dich in Anspruch nehmen. Jesus sagt, oder Johannes schreibt, allen aber, die ihn, nämlich Jesus, annahmen oder aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Und das möchte ich jetzt tun. Wenn du das bist heute Morgen, ja, wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, aber ich möchte mit Gott versöhnt werden. Ich möchte auch, dass Gott Wohnung in meinem Leben nimmt. Ich möchte, dass das, was ich gerade hier im Video gesehen habe, was im Alten Testament war, aber was heute gilt, das möchte ich erleben. Ich möchte Gott kennenlernen. Ich möchte mit ihm leben. Ich möchte erleben, dass er mir vergibt, dass er mich befreit, dass er mich heilt und vor allen Dingen, dass ich weiß in meinem Herzen, wenn ich von dieser Welt gehe, dass ich zu ihm gehe. Wenn du das willst, dann kannst du dieses Gebet jetzt mit mir mitbeten und das können wir alle zusammen beten. Genau, und ich möchte dich hier fragen, ist hier jemand, der Jesus noch nicht kennt? Dann kannst du mal deine Hand heben. Sag mal ganz mutig. Ist hier jemand, der Jesus noch nicht kennt im Raum? Okay. Danke, dass du dich gemeldet hast. Dann lass uns dieses Gebet beten jetzt. Und zwar, wir beten dieses Gebet gemeinsam. Du kannst deine Augen schließen, wenn du möchtest. Du kannst einfach mitsprechen. Und ich glaube einfach, wenn wir das beten, dass Gott das erhört und dass er in dein Leben kommen wird und es neu machen wird. Okay. Lass uns das zusammen beten. Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr. Vergib mir meine Schuld, reinige mich, verändere mich und befreie mich. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Hilf mir, für dich zu leben. Hilf mir, dir nachzufolgen, wohin du mich führst. Danke, Herr Jesus, dass du mir jetzt vergeben hast. Danke, Herr, dass ich mit dir zusammen auf den Weg in den Himmel bin und dass du mich neu gemacht hast und dass du mir deinen guten Heiligen Geist geben wirst und gegeben hast. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Okay. Ja, wenn du das zum allerersten Mal oder wieder gebetet hast, möchte ich dir einfach sagen, dass der ganze Himmel sich freut, weil der Herr sagt, wenn ein Mensch umkehrt und Buße tut, dann ist da Freude im Himmel, weil das ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben, dass wir Jesus als persönlichen Herrn Retter annehmen. Aber ich möchte dich auch ermutigen, dass du darin gehst jetzt einfach. Und deswegen möchte ich nochmal für uns alle zum Abschluss beten, wenn du das möchtest, dass du einfach deine Hand, dass du kannst von mir aus aufstehen oder deine Hand ausstrecken oder auch so deine Hände öffnen. Herr, dass wir das ganz neu nochmal ergreifen, was es heißt, was wir heute gelesen haben. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du für uns damals gebetet hast, dieses Gebet im Johannes 17, dieses hohe priesterliche Gebet. Herr, ich danke, dass du uns niemals verlassen hast, Herr. Herr, ich danke, dass du Wohnung in uns genommen hast, dass du, Herr, Wohnung in uns genommen hast, in jedem Gläubigen, der hier heute im Raum ist und der das auch sieht und hört. Und ich möchte dich bitten, dass du das neu klar machst, was es heißt, dass du Wohnung in uns genommen hast, Herr. Dass unser Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist, Herr. Dass du, Geist Gottes, in uns wohnst, dass es keine Verdammnis mehr gibt, Herr. Dass es da keine Sünde mehr gibt, dass es da keine Finsternis mehr gibt, dass du uns befreit hast von der Macht der Sünde, von ihrem Fluch her und dass du bei uns bist, Jesus, dass du niemals weit weg bist, sondern dass du uns ganz nah bei uns bist, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du das neu über meine Geschwister, über mich, neu dieses Bewusstsein deiner Gegenwart, dass du das neu manifestierst, Herr. Herr, dass wir nicht auf unsere Gefühle schauen, sondern dass wir auf dein Wort schauen, dass wir dein Wort ernst nehmen und sagen, Herr, du hast Wohnung bei mir gemacht. Das ist die Wahrheit und das will ich leben, das will ich glauben und das will ich tun. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich jeden mit dieser Erkenntnis ganz neu berührst, Herr. Und dass jemand, der das vielleicht noch nie so erlebt hat, noch nie verstanden hat, Herr, ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deiner Gegenwart, Herr, und dass du gerade jetzt die Herzen berührst. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das aufschließt. Danke, dass du ganz neue Heilsgewissheit gibst, Herr. Und dass wir wissen, dass wir dir gehören, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du das jedem schenkst, Herr, der sich danach ausstreckt, der es vielleicht noch nicht empfangen hat, der es vielleicht verloren hat, Herr, der vielleicht Unglauben hat, der vielleicht denkt, ich bin nicht gut genug, Herr, sondern dass du das neu mit dieser Wahrheit, dass du diese Wahrheit neu über uns real machst. In Jesu Namen. Danke dafür. Amen. Amen. Ja, die Freude am Herrn ist unsere Kraft, ne? Und ich wünsche dir das, was Rosi am Anfang sagte. Ich wünsche dir so eine Präsenz Gottes, einfach jeden Tag in deinem Leben. So wie wir es letztes Wochenende in Bielefeld erlebt haben, nicht nur auf so einer Veranstaltung, nicht nur in so einer Konferenz, sondern täglich, jeden Moment. Dass du weißt, er ist mit dir, er ist in dir. Er redet zu dir, er leitet dich, er führt dich. Er ist zwar im Himmel, wie ich das verstehen soll, weiß ich nicht, aber durch seinen guten Heiligen Geist ist er in dir. Und dass du das Wort nochmal nimmst und es zu Hause nochmal liest und sagst, Jesus, das ist die Wahrheit, das gilt für mein Leben. Genau. Mach es bitte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist entscheidend. Okay, dann wollen wir jetzt das Abendmahl feiern. Rosi wird mir dabei helfen.